Bülanz einen Danke. Ah, das ist wunderbar. Ich hoffe, dass das Ton weiter funktioniert. Manchmal geht das besser ohne Bild im Fall. Und ich versuche mal ein bisschen langsam zu sprechen. Hört man mich gut? Das wollen wir nur das feststellen. Ne? Ist in Ordnung. Gut, danke, Herr Rocker. Also einen Dank an Herrn Rocker, der ja viele Jahre auf dieses Thema der direkten Demokratie arbeitet. Und ich habe schon einmal bei einer Tagung dieser Gruppe vorgetragen, vor Jahren. Ich mag natürlich entschuldigen. Beiträge von heute nicht gehört habe und ich hoffe nur, dass meine Ideen nicht alles zu viel wiederholen. Also, dann fahre ich mal los. Geben Sie mir also bitte Bescheid, wenn es Probleme mit dem Ton oder so weiter gibt. Gut. Unsere Ausgangsfrage lautet, was heißt demokratisch in den unterschiedlichen historischen Kontexten und welche Bedeutung erhielt die Vormoderne? Demokratische Form Graubündens für die Entwicklung der modernen direkten Demokratie. Und meine heutige Aufgabe als Spezialist für die Frühneuzeit besteht vor allem darin, die erste dieser Frage zu eruieren, um einen Beitrag natürlich zur zweiten zu ermöglichen. Mein Zugang erfolgt durch zwei Perspektiven und Phasen, die einen gewissen Paradoxon in die Ausgangsfrage auszuarbeiten versuchen wird. Einerseits müssen wir feststellen, dass der Begriff der Demokratie, wie wir es hier anwenden, sich über grundsätzlich verschiedene Gesellschaften und politischen Systeme erstreckt. Seinen Anfang hatte der Begriff unter die eigenartigen Umstände des athenischen Poleis der Antike. Nach langer Vergessenheit kam es dann durch die Neuaufarbeitung der klassischen Erbe während der Renaissance wieder in Gebrauch, aber notwendigerweise umgestaltet, um es sich an den Verhältnissen der spätmittelalterlichen und frühmodernen korporativen Republiken anzupassen. Schließlich wurde das Begriff einen hoch umstrittenen Grundpfeiler für die nationalen Massenstaaten, als diese gegen Ende des 18. und dann vor allem im 19. Jahrhundert erschienen. Wie viel Inhalt kann dann einen Begriff haben, dass sich über so grundverschiedenen politischen Kulturen und politische Ökonomien erstreckt. Andererseits aber können wir durchaus Kontinuitäten finden, die sich historisch und ich würde sagen auch pfadabhängig durch längere Zeit erstrecken und welche durchaus die diffusen Kriterien des demokratischen Denkens oder Handelns entsprechen. Vor einigen Jahren habe ich vor dieser Gruppe in einem Referat vorgeschlagen, dass der Begriff der Reinskription, die Neueinschreibung oder Umschreibung, die großen Unterschiede zwischen der frühmodernen und modernen Politik und ihren unterschiedlichen Demokratiebegriffen überbrücken könnte. Jener stützt sich auf eine unausweichliche Ungleichheit der Menschen in dieser Welt, die durch eine politische Ökonomie der Privilegien vermittelt wurde. Diese, die moderne, entspricht der modernen Welt der Nationalstaaten und fundiert sich auf menschliche Gleichheit, die in Grundrechte basiert sind. Heute will ich weiter die Bedeutung von Demokratie im frühneuzeitlichen Graubünden diskutieren, und zwar aus zwei verschiedenen Richtungen. Erstens will ich über eine neue Forschungsrichtung, über das antidemokratische Denken sprechen, das sich überraschend für mich in England im späteren 16. Jahrhundert entwickelt hat und von Forschern wie Cesare Cutica und Marco Peltonen analysiert wird. Das ist ganz neue Forschung. Es kommt ein neues Buch zu der Antidemokratie von Oxford im kommenden Jahr. In diesem Teil meiner Diskussion geht es vor allem um eine angewendete Begriffsgeschichte. Zweitens will ich die Entwicklung von Praktiken diskutieren, Practices auf Englisch, die vor allem während der Reformbewegung in Graubünden zwischen etwa 1570 und 1610, die auch in gewisser Weise zur demokratischen Entwicklung beigetragen haben. Was war für diese pro-demokratische Reformbewegung wichtig? Und wie viel haben sich diese Reformen in der späteren bündnerischen Entwicklungen widerspiegelt? Meine Absicht besteht dann darin, die ganz unterschiedlichen Ergebnisse, die sich zwischen diese zwei Perspektiven zeigen, hervorzuheben. In der Begriffsgeschichte wird es klar, dass das Wort Demokratie in Graubünden ganz ähnlich wie in England und in die europäischen Literatur, vor allem in Jean Baudins Der Republica Libri Sex, verstanden wurde, wenn auch manchmal in Graubünden auf seinen Kopf gedreht. In der Praxis aber suchte die Reformbewegung vor allem die Macht und Gewalt der Magnaten einzuschränken. Zu diesem Zweck bedienten sie sich auch mit Mitteln, die aus unserer Perspektive als demokratiefordernd gelten, indem sie versuchten, Befugnisse und Autorität so volksnah wie möglich zu übersiedeln, wo die korporativ genossenschaftlich organisierten Gemeindemitglieder am stärksten waren. Sie bedienten sich auch recht moderner erscheinende institutionelle Mittel, um die Konzentration der Macht entgegenzuwirken. Um die verschiedenen Möglichkeiten, nach welchen demokratische Ideen und Praktiken verstanden wurden, zu vereinfachen und klären, werde ich auf Abraham Lincolns bekannte Erklärung im Gettysburg Address greifen. Da hat er die Frage gestellt, es geht um das Überleben von, quote, Government of the people, Government by the people and Government for the people. Also von dem Volke, durch das Volk und für das Volk. Insbesondere, inwieweit gingen Ideen wie auch Reformen der Praxis um die Frage, wer Entscheidungen traf und dadurch Macht ausübte, by the people oder aber nicht. Und wo war es wichtiger, dass Herrschaft in dem Interesse des Volkes ausgeübt wurde, for the people? Diese zwei Sichtweisen sind zwar historisch verbunden natürlich, wie ich zu zeigen versuchen werde, in das die Reformen, die um 1600 vorgeschlagen wurden, die Politik for the people durch Ausweitung der politischen Teilnahme by the people sowie durch Erhöhung der Transparenz und Übersicht durch die Gemeinden zu sichern versuchte. Also zum ersten Teil, Antidemokratie, der gemeine Pöbel und die Bündnerpolitik. Und zuerst ein bisschen spätmittelalterlichem Hintergrund. Bevor wir das erneuerte Auftreten des Begriffs Demokratie um 1550 untersuchen, lohnt es sich, die gut entwickelte Ideen und auch praktische Erfahrung von breiterer politischer Teilnahme anzuschauen, die sich im späten Mittelalter als Teil der politischen Ökonomie von Privilegien herausentwickelte. Verschiedene Grundlagen erlaubten unter vielen Umständen, dass engere oder auch größere Gruppen ein Wort in der politischen Entscheidungstreffen aussprechen konnten. Diese Möglichkeiten entsprangen vor allem aus einer Unterscheidung. Auf die eine Seite stand die sogenannte natürliche Herrschaft, ein Begriff, das sehr oft in dem 16. Jahrhundert vorkommt, das in einer Hierarchie von Gott zu Kaiser zu Herren lief, welche dann über ihre Hörigen und Untertanen legitime Macht und Gewalt ausübten. Und wir sollen wohl nicht vergessen, es ging öfters auch um Gewalt in beiden Sinne. Ja. Auf die andere Seite stand die sogenannte arbiträre oder die gewillkürte Herrschaft, das auf korporative Bindungen und Abmachungen beruhte. Nur diejenigen, die das Privilegium oder eben die Freiheit auf Deutsch hatten, solche Abmachungen einzugehen, konnten in dieses Herrschaftssystem teilnehmen, die zweite, zumindest in der Theorie. In der Wirklichkeit funktionierte die Autorität von Herren und von Korporationen durchaus komplementär. Zum Beispiel in die bekannte Feindschaft zwischen Niederadel und Stadt- und Landgemeinden in der Schweiz. Trotzdem beruhten beide Prinzipien auf die gleiche Logik der menschlichen Ungleichheit, die durch Privilegien geregelt und institutionalisiert wurde, in der Form von Urkunden, Briefe und Bünde. Die gewillkürte Herrschaft wurde dann auch meistens durch das Eid abgesichert, nach André Hollenstein, welches aber auch zur Absicherung der natürlichen Herren eingesetzt wurde. In der vielen Bünde der freien Eidgenossenschaft und in ganz Europa finden wir dann auch immer wieder Ausnahmen für die mutmaßlichen Herren. Der Bund hat seine Autorität, kann nicht die natürliche Herrschaft der Herren unterminieren in der Theorie, auch wenn diese Ausnahmen in der Tat wenig bedeuteten. Diese gewillkürte Herrschaft, da es von eidgesicherten Verträgen abhängt, ist zwangsläufig korporativ und für den einzelnen Mensch nur durch Mitgliedschaft in einer Korporation oder Gemeinde effektiv. Das ist auch vereinfacht, aber unter Nichtadel stimmt das wohl. Es beruhte sich eben auf Privilegien, die eine Korporation, ob Gemeinde, Zunft, Genossenschaft und so weiter, erhalten oder erzwungen hat. Nicht aber an etwelche Grundrechte der einzelnen Mitglieder. In diesem Punkt unterscheidet sich es grundsätzlich von jeder modernen Politik der Grundrechte. Im Spätmittelalter wurden dann auch Theorien entwickelt, welche die Legitimität und Praktiken der korporativen Macht zu erklären versuchten. Das römische Recht lieferte etwa die Floskeln quod omnes tangit ab omnibus appropriatur, was alle anfasst, muss von alle gut geheißen werden. Und stellte fest, dass Entscheide in einer Korporation und das Major et Senior Pars, das größere und bessere Teil, durch das Mehren oder Wählen an Versammlungen von Mitgliedern festzustellen waren. Weder in der Praxis oder in der Theorie spielte die Demokratie, einen Begriff aus der griechischen Geschichte, eine erkennbare Rolle. Das römische Begriff Res Publica aber blieb zentral und ließ sich auf einem breiten Spektrum von Herrschaftssystemen anwenden, von populären Stadtrepubliken bis auf Königsreiche. In dieser politischen Welt gab es auch radikale Strömungen, wir sollen sie nicht übersehen, die aber typisch in der Form von utopischen religiösen Bewegungen und Sprache hervortraten. Manche appellierten an der grundsätzlichen geistlichen Gleichheit, das sich in der Bibel ausdrückt, etwa in den Spruch von Paulus, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid alle eins. Und sie versuchten dies auch an weltlichen Belangen auszuweiten. So denkt man an die Taboriten in Böhmen und auch viele Radikale in der Reformationszeit. So, Antidemokratie und Kommunismus nach der Reformation. Als die klassische politische Literatur sich nach der Renaissance wieder ausbreitete, fand sich unter vielen römischen Begriffen auch die Idee der Demokratie, wiewohl fast immer als etwas Negatives, das zu vermeiden war. Die hohen politischen Herausforderungen der Zeit, etwa die Reformation, die militärische Revolution und neue Formen der Staatsgewalt, setzten das existierende System von natürlicher Hierarchie und privilegierten Korporationen zunehmend unter Druck. Die frischen Ideen, die in den Arbeiten Aristoteles, Polybius, Cicero und weiteren Autoren zu finden waren, boten nützlichere Perspektiven, so schien es viele Intellektuellen, als die maroden Ideen aus der näheren Vergangenheit. Im späten 16. Jahrhundert stellten dann konfessionelle Konfrontationen unter Christen tiefgreifende Fragen darüber, wie weit sich die politische Autorität erstrecke. Unter massiven Druck greiften manche Dissidenten, bekanntlich etwa die bedrängten Hugenotten Frankreichs nach dem Massaker von St. Bartholomäus in 1572, auf klassischen Begriffen wie Tyrannenmord und politischen Widerstand zurück. Einen hohen Punkt in der Synthese zwischen klassischen Begriffen und europäischen Wirklichkeit waren die Arbeiten Jean Bodin über die Souveränität, welche die europäische Politik nachhaltig beeinflusst hat, auch in die Schweiz. Und so Thomas Meissen, danke. Der Historiker Cesare Cutica hat nun gezeigt, dass in England und in Frankreich Demokratie zuerst in der Form von Diskursen der Antidemokratie erschienen ist, und zwar vor allem in ekklesiopolitischen Verhältnisse wie die Debatten zwischen Presbyterianer und Anglikaner in England, über die Regierungsform der Kirche. Parallele gab es in Frankreich, als die Hugenotten versuchten, die Gewalt des Königs über Religionsfragen einzuschränken. Eine Situation, das als Ursprung der langen Debatte zwischen Absolutismus und politischem Widerstand gelten kann. In England, um Kutika zu zitieren, und ich zitiere, wurde Demokratie als eine Krankheit dargestellt, die die Politik, Religion, Haushalt und Seele aller beeinträchtigte. Endzitat. Antidemokratischen Aussagen lassen sich von Autoren in jeder sozialen Gruppe, religiöse Orientierung und theoretische Schule finden. Es war also keiner, Zitat, einheitlichen politischen Plan, sondern beruhte sich auf einer, Zitat, Einschätzung, warum ein demokratisches Regiment weder in Staat oder Kirche tragfähig sei. Solche Einschätzungen würden dann oft öfters mit äußerst negativen Beschreibungen von Zuständen in der Schweiz gekoppelt. Zitat, die dazu dienten, zu zeigen, wie schrecklich das demokratische Krebs war. Endzitat. Also durchaus negativ als Angriffsbegriff eingesetzt. Eigentlich theoretisch sehr unklar, weil es ging nur um das Negative. Kutika bezeugt auch, zu meiner großen Überraschung, dass es viele in der Volkssprache verfassten Bücher gab, die den Demokratiebegriff benutzten, um die verschiedensten Gegner anzugreifen. Und das zu einer Zeit, als das Wort Demokratie in anderen Volkssprachen noch äußerst selten war. Außer die paar wichtigen Erwähnungen, die sich in Jean Modins Arbeiten finden. Und wirklich, es werden so wie die Puritaner wie auch die Jesuiten als demokratisch angegriffen. Das zeigt die Breite dieses Angriffsprinzips. Auch die Zeitspanne, das Kutika findet, um 1570 und der Kontext, aus welcher seine Quellen kommen, ähneln die frühen Bündnerquellen für das Begriff und Wort Demokratie. In Bünden verbanden sich politische Versuche, die Vorherrschaft einiger Magnatenfamilien einzudämmen, mit kirchenpolitischen Konflikten, vor allem über das Veltlin. Durch Campiel, Pfarrer, benutzte dann das Wort Demokratie um 1580, zwar in einem lateinischen Text, als er die demokratischen Mehrheit der Evangelischen in Bünden das Recht, die Religion ihrer Untertanen im Veltlin zu regulieren, zusprechen wollte. Wichtig ist, dass Angriffe gegen die Demokratie in solchen Texten sich auf ein paar weit verbreiteten Punkte konzentrierten. Aristoteles folgend beschrieben sie die Demokratie nicht als Herrschaft von allen, sondern die Herrschaft von den Armen, also eine Oklokratie. Dies könnte direkt erfolgen, als die Armen ihre Besseren von der Macht ausschlossen oder indirekt durch die größere Zahl der Armen bei Abstimmungen. Die Armen wurden weiter als ein vielköpfigen Monstrum verunglimpft, wankelmutig und gewaltsam. Ihre Macht also, und das heißt, das wird exakt da angegriffen, Government by the people, bräuchten sie immer, die Reichen zu ruinieren und das Privateigentum abzuschaffen. Heutzutage sagt man also Sozialismus für das, ja? Im Gegensatz zu Begriffen wie Republikanismus oder sogar populäre Souveränität wurde die Demokratie, wie es in diesen Werken erscheint, fast einstimmig abgelehnt. Kernpunkt der Kritik waren eben immer die Missstände, dass jede Government by the people mit sich bringen musste. Da diese Autoren überzeugt waren, dass die Menge wegen ihres Wankelmutes und Selbstinteresse jede Fähigkeit mangelte, umsichtige Entscheidungen zu treffen. Die Ironie einer solchen Kritik von seitens des Kleinadels und Magnaten dieser Zeit sahen sie wohl nicht ein. Diese Kritiken bedeuteten aber auch nicht, dass Herrschaft über und Herrschaft für das Volk, of the people and for the people, zu verwerfen wäre. Die römische Erbe, die das Prinzip, dass Salus Populus Lex Suprema sei, enthielt, bejahte letzteren durchaus, was aber nicht auf die Frage traf, wer die Macht ausüben und entscheiden machen sollte. Die bekannte Bündner Flugschrift aus 1618, der Herr Rocker schon erwähnt hat, es liegt ein Exemplar in der Bibliothek Harvards, gerade neben die englische Übersetzung von 1619. Das war eigentlich der Bezug für mich viel interessant, dass das sofort auf Englisch erschien. Die Graubündnerische Handlung operierte in diesem gleichen geistigen Raum, versuchte aber die negative Einschätzung des Volkes explizit entgegenzuwirken. Sie bediente sich darin mit Begriffen aus dem antidemokratischen Diskurs, wie auch aus Baudin, nur in einem positiven Sinn umgewandelt. Und der Satz, das mir auf dieses ganze Thema gebracht hat, steht ganz am Anfang: Das Form unseres Regiments ist demokratisch, behaupten die Autoren. Und legten Wert darauf, dass dies gerade die Herrschaft von allen, von unserem gemeinen Mann bedeutete. Zitat: Welcher Macht hat, dem Mehren nach die Souveränität auszuüben? Souveränität wird dann direkt nach Baudin definiert und enthält die Aufstellung von Statuten, von Verträgen mit dem Ausland sowie die Erwählung und Absetzung von Magistraten und Richter, also Behörden. Und Zitat: Alle andere der hohen und minder Obrigkeit geborene Sachen zu verhandeln. Diese breiten Befugnisse werden dann mit einer expliziten Verteidigung eben diesen gemeinen Manne gekuppelt. Von die Zitat: Treu und Standhaftigkeit des redlichen Landvolks und etlichen derselben redlichen Vorständerinnen und Räten. Endzitat. In diesem Sinne können wir also feststellen, dass die reformierten Prediger und ihre Mitreiter, die diese Flugschrift verfassten, sich gut mit den neuesten politischen Debatten auskannten. Sie verteidigten die drei Bünde und die Taten des berüchtigten Strafgerichts zu Thusis nicht in der Sprache von hergebrachten Privilegien, noch in der utopischen Sprache der Taboriten und frühen Wiedertäufer. Zwei Fragen erwachsen aus diesen Umständen, die diese frühmoderne Situation zu unserer Grundfrage koppeln können. Erstens, aus welchem Grunde haben gewisse Bündner so früh die Idee der Demokratie von Schmach auf Lob gedreht? Zweitens, was für Folgen hatte es für spätere Entwicklungen, dass die bündnerische politische Polemik das Begriff der Demokratie relativ früh aufgenommen hat? Es lassen sich hier nur ein paar Anmutungen vortragen. So, Gründe und Folgen der prodemokratischen Sprache in Graubünden. Nur eine radikale Minderheit der Bündner Polemik aus der Zeit der Wirren bediente sich mit der Idee der Demokratie. Aber das Begriff kam dann wieder vermehrt in Gebrauch, besonders gegen und nach 1700. Also es blieb schon im Umlauf. In 1618 war es die spezifische Krise, politisch und konfessionell zugleich, das zu einer positiven Bewertung von Volksherrschaft führte. Die Reformation hat ein dauerhaftes Muster, nämlich, dass die weltliche und geistliche Herrschaften gleichsam eine einzige Orthodoxie zu unterstützen hatten, radikal in Frage gestellt und deshalb die Rahmen des politischen Handelns überhaupt destabilisiert. So hat eben Durich Campbell die demokratische Gestalt der Bünde, wie er es sagte, ubi viget Magistratus Democraticus, also Magistratus, die Herrschaft der Behörden waren demokratisch, deshalb behauptet, weil er die Auflagen der reformierten Kirche zu Kosten der katholischen Weltliner legitimieren wollte. Seine Schrift macht es auch klar, was für eine Demokratie er sich vorstellte. Die Weltliner waren in seiner Sicht reine Untertanen und hatten so nach den Vorschriften des Kappeler und des Augsburger Religionsfrieden, die konfessionellen Entscheide ihrer Herren Folge zu leisten. Die Bündner aber waren konfessionell geteilt. Hieß das dann, dass die Weltliner sich das reformierte Gottesdienst entgegensetzen dürften, wie es ihre katholischen Herren das auch taten? Da die Mehrheit der Bündner Gemeinden aber evangelisch geworden ist, gab die Demokratie, diesen Begriff Demokratie, Campbell Grund zu behaupten, dass die Mehrheit in Bünden Gewalt über die Veltliner und Tortanen ausüben konnte. Aber gleichzeitig, und das war wichtig, kein Recht hatten, gemäß die zweiten Wielandser-Artikel, das Gleiche gegenüber ihrer katholischen Mitbündner zu tun. Campbell verstand die Demokratie offensichtlich noch im vormodernen Sinn. In 1618, die nächste Erscheinung des Begriffs, haben die Verfasser der graubündnerischen Handlungen das Demokratiebegriff viel weiter und systematischer ausgelegt. Sie teilten zwar Campbells Überzeugung, dass sie Herren, wie Veltliner aber Untertanen waren, aber strebten die Frage ganz ohne konfessionelle Dimension darzustellen. Ihren Hauptpunkt war, dass die gesammelten Fähnli, die das Gericht in Thusis aufgestellt hatten, im Namen und mit legitimer Gewalt der ganzen Bündner Volkes gehandelt haben. Sie behaupteten deshalb, sicher bewusst die Themen der eidgenössischen Befreiungssage widerspiegelnd, Zitat, dass man die Tyrannen in keinen anderen Weg als durch eine größere Anzahl des Volks überwinden könne. Nicht von wegen gewalttätigen Widerstands, sondern allein von wegen der Übermehrung der Stimmen. Übermehrung trifft aber nur zu, wenn der Staat eben demokratisch ist. Diese Argumentation mischt zwei recht verschiedene Denkmuster in faszinierender Weise. Auf der einen Seite haben sie das bekannte Topos in der Befreiungssage aufgenommen, das schweizerische Privilegien aus der Tyrannei schlechter Herren ableitete. Auch wenn die mutmaßlichen Tyrannen in diesem Fall die einheimischen Magnaten an der Spitze der konkurrierenden spanisch-katholischen Partei waren. Auf der anderen Seite haben die Autoren durch Einbezug von den Themen Demokratie und Volksherrschaft auch die radikale französische Position, der sich in der 1579 erschienene Vindiciae contra Tyrannos befindet, aufgenommen. Dieses argumentierte, dass verfasste Instanzen das Recht und Pflicht hatten, einen tyrannischen und vor allem gotteslästerigen König zu beseitigen. Aber wer waren die verfassten Instanzen in Bünden? Eben unserem gemeinen Mann. Um die Kriterien der Vindiciae zu erfüllen, mussten diese Autoren behaupten, dass das Form unseres Regiments ist demokratisch. Nun, zur zweiten Frage. Was für Folgen hatten diese fast verzweifelten Anstrengungen, die Demokratie als etwas Positives darzustellen, für spätere Entwicklungen in Bünden und in die Schweiz? Aus kürzerer Sicht ist die Antwort wohl nicht vieles. Ganz einfach gesagt, diese Autoren waren auf keiner Weise Demokraten im modernen Sinne. Der Pfarrer Aporta und Guler von Davos waren nicht auf Demokratie im modernen Sinn orientiert. Nur wenige Leser wurden durch Campbells Text und die Flugschrift überzeugt. Campbells Wörter erschienen nur im Manuskript des Synodalprotokolls und haben vielleicht etwas Diffusion durch die Pfarrerschaft erhalten, aber wurden nie öffentlich. Und die Thusener Fraktion in 1618 hat schon im folgenden Jahr die Zügel der Macht verloren. Und ihre Argumente gingen in der breiten Katastrophe der Bündnerwehren ganz unter. Nach 1639 haben die Magnaten ihre Herrschaft über Bünden nur weiter gefestigt. Thomas Meissen zeigte vor einigen Jahren, dass das Demokratiebegriff wieder gegen Ende des Jahrhunderts, um 1700, eine Erscheinung machte. Aber politisch effektiv wurde es nur nach dem Ende des alten Bundesstaates in 1798. Das heißt nicht, dass Mehren und das Willen zur Teilnahme in der Politik verschwunden wären, wie auch nicht in den anderen Landsgemeinden, Kantonen. Das hat Andreas Sutter vor einigen Jahren argumentiert. Aber für solche protodemokratischen Praktiken bedurfte es kaum einer Theorie der Demokratie. Deshalb müssen wir jetzt kurz die Frage der Praktiken ansprechen. Vor allem in der aktiven Reformsbewegung, das in Bünden zwischen etwa 1570 und 1610 stattgefunden hat. So, zum zweiten Teil. Hoffentlich habe ich noch ein paar Minuten. Politische Beteiligungen, Einschränkung der Eliten und Reform. Lass mich schnell einige Hintergrundpunkte wiederholen für das weitere Verständnis der direktdemokratischen Praktiken in Graubünden nützlich sind. Solche Praktiken, gilt es zu erinnern, funktionierten als Teil einer politischen Welt, das auf die menschliche Ungleichheit als Grundprinzip beruhte. Was Menschen und Gruppen unterschied, waren die Privilegien oder auf Deutsch Freiheiten. Ja, das muss man immer, das ist ein gutes mentales Trick, zu sich zu erinnern, wie anders das war, die sie aus einem oder anderen Grund besaßen. Dieses Bild vereinfacht natürlich die komplexe politische Welt des Spätmittelalters. Heutzutage setzen wir die Demokratie manchmal gleich mit Mehrheitsentscheidungen, ob in der Wahl eines einen Repräsentativen oder in der Entscheidungsfindung. Das Mehren war auch ein zentraler Begriff für Politik in Bünden der frühen Neuzeit. Das Privileg, in das Mehren teilzunehmen, beruhte nicht aber auf menschliche Grundrechte, das tut es auch heute nur zum Teil, aber durch Mitgliedschaft in eine definierte Korporation, ein Körper. Diese konnten jede menschliche Zusammensetzung einbegreifen. Klöster, Zünfte, Bauerngemeinden, Genossenschaften waren alle gewillkürten Korporationen, in deren das Mehren eine Rolle spielen konnte. Bündnerformen des Majorisierens sind auch gut studiert, in Arbeiten, ältere Arbeiten von Ganzoni und Lever bis auch Jean Mathieu und meine Arbeiten und so weiter. Als ein Bündnis zwischen Bündnissen, die ihrerseits aus privilegierten Gemeinden und ihren Mitgliedern bestanden, gab es überall in Graubünden Gelegenheit zu mehren. Und das Wort, auch in der Form übermehren, ist in den Quellen überall zu finden. Man mehrte in der Nachbarschaften über landwirtschaftliche Satzungen bis auf die ganze drei Bünde. Es stand nämlich in dem Bundesbrief von 1525, dass das, was von zwei Bünden entschieden wurde, auch vom dritten Bund gefolgt werden sollte. Mehrensverfahren in Bünden existierten immer neben anderen Verfahren, die man zur Verteilung von Nutzen und Lasten des gemeinschaftlichen Lebens und Strebens einsetzte. Oft zog man die Aufteilung unter Genossen vor, entweder auf einmal oder durch die Zeit nach einer Rot. Und hin und wieder finden wir auch das Los, wo etwas durch Zufall unter eine bestimmte Gruppe von Anwärtern herausgegeben wurde. Alle diese Verfahren waren in korporativen Situationen in ganz Europa bekannt und genützt. Wie eine kurze Betrachtung der komplizierten Wahlmechanismen in der Florentinischen Republik beweist. In diesem Sinn könnte man denken, dass wenn das Mehren eine Demokratie ausmacht, dann war das Europa des Spätmittelalters erstaunlich demokratisch. Und da ist wohl eben etwas Vorsicht gefragt. Während des 16. Jahrhunderts in Graubünden haben zwei Entwicklungen die Reichweite des Mehrens noch weiter gestärkt. Erstens kam die Reformation, dass durch die zweite Ilanzer Artikel eine Frage des lokalen Entscheids für jede Gemeinde wurde. Wohl etwas zufällig. In den Jahrhunderten nach 1526 musste jede Gemeinde darüber entscheiden, ob sie ein altkirchlicher oder neukirchlicher Geistiger anstellen wollte. Manche entschieden sich schnell, aber in anderen Gemeinden fiel der Entscheid, das in solchen Fällen durch Mehren erreicht wurde, erst im 17. Jahrhundert, wie in Bergün, oder wurden Entscheide neu angefechtet, wie in den vier Dörfern. Erst inmitten späterer konfessioneller Konflikte bildeten sich sogenannte paritätischen Lösungen aus, auch wie auch in Deutschland. Aber die Behauptung, dass die Religion nicht eine Mehrheitsfrage sein dürfte, finden wir schon bei Martin Luther und Huldrych Zwingli. Die zweite Ausweitung von Mehren erwuchs aus dem zunehmend staatlichen Handeln, das die drei Bünde in ihrer größeren Gegend unternehmen mussten. Wie in die Eidgenossenschaft hat der Besitz von einem Untertanenland, des Veltlins, Kleven, Bormio, die Entwicklung von einer Verwaltung und die Nötigkeit für neue Amtsstellungen erzeugt. Auch die Verhandlungen mit streitenden Mächten verlangte verstärkte Prozeduren, um Entscheidungen zu treffen. Einen Punkt, wo die Bünde wirklich nie sehr viel Erfolg erzielen konnten. Die drei Bundeshäupter nahmen einige exekutive Funktionen an und der Bundestag musste zunehmend komplizierte Entscheide erreichen können und musste einfach entscheiden. Alle diese Entwicklungen unterstützen die Ausbildung des sogenannten Bündner Referendum und weitere neue Praktiken des politischen Lebens über den Lauf des 16. Jahrhunderts. Zur gleichen Zeit hat eine andere gegensätzliche Entwicklungen die Spannungen der Republik der drei Bünde immer wieder erhöht. Ein Netzwerk von Magnatenfamilien, manche aus ministerialen oder kleinadligen Hintergründen, andere neu aus den Gemeinden oder aus Kur, hat sich gebildet, das eine führende Rolle in die zunehmenden politischen Geschäfte in den Gemeinden und im Staat für sich beanspruchte. Die Folge waren wachsende Spannungen, die wohl vor allem seitens anderer habenden, aber nicht ganz reicher Familien und ihren Mitgliedern entstammten. Das ist eine These, nicht bewiesen. Jedenfalls wuchs der Ärger über die Handlungen der neuen großen Hansen. Nicht nur haben sie den Löwenanteil der Veltlinerämter und fremde Pensionen erhalten, sie benutzten auch ihre Macht, um durch Kredite und Einfluss ihre wirtschaftliche Position innerhalb der Bünde und ihrer Gemeinde zu erweitern. Nach den 1550er Jahren wurde der Gegensatz zwischen große Hansen und die Gemeinden, ohne dass wir immer bestimmen können, gerade wer die Gemeinde war, immer schärfer und wurde auch durch Rivalitäten unter die großen Hansen erhöht. Als 1565 einen diplomatischen Streit wegen der fremden Allianzen herausbrach, konnte der milanesische Gesandten Sancho de Londoño seine Vorgesetzten in Spanien schreiben, dass, Zitat, die Pensionsherren haben große Furcht, dass die Gemeinden erfahren werden, dass sie Pensionherren sind. Ja. 1572 brach dann einen großen Tumult aus. Es ging zuerst um eine Konfrontation zwischen Johann von Planta und seine Feinde in der Sippe Salis, brachte aber schnell die reformierte Geistlichkeit ins Spiel und danach die Fähnlein aus ganz Bünden. Diese sammelten sich 1572 in Chur, übersahen die Hinrichtung von Planta, nachher von seinen eigenen Untertanen im Oberen Bund aufgegeben wurde, und strafte dann 37 andere große Hansen aus allen Faktionen und Konfessionen mit zum Teil hohen Bußen. Und Planta wurde direkt angeklagt, dass er wolle sich Herr über Bünden machen. Solche Streitigkeiten, die eine große Zahl Männer aus den Gemeinden durch Fähnliluft und Strafgericht zusammenbrachten, bilden das Kontext für eine beharrliche Reformbewegung, welche die Korruption der großen Hansen durch größere politische Beteiligung der Gemeindemitglieder, oft durch direkte Mittel, eindämmen wollte. Einen Brief gegen die Pensionen haben die Bünde schon 1500 errichtet. In 1572 und 73 haben sie dann versucht, im Kesselbrief die Wahlkorruption ein Ende zu bieten. Das Seilziehen zwischen mächtigen Sippen und selbstbewussten Gemeinden, die aber oft ihre eigenen Führer aus gerade diesen gleichen Sippen genommen haben, dauerte für ein halbes Jahrhundert. In 1585 haben die Bündner Truppen, welche zur Verteidigung des Veltlins zusammenberufen wurden, selbstständig weitere Reformartikel aufgestellt. Und in 1600 hat die reformierte Geistlichkeit eine Reformkommission unterstützt, deren Artikel aber schlussendlich nicht von den Gemeinden gebilligt wurden. 1603, das war der Höhepunkt, führte Hartmann von Hartmannes, einen erfolgreichen Söldnerführer, der aus einer mittleren Familie in Kurbalden entstammte, eine weitere Reformkommission. 25 Männer von jeder Gemeinde zusammengesetzt, dessen Reformartikel schnell ratifiziert wurden. Das große Reform von 1603 hat die Amtssaläre erhöht, um die Amtskorruption vorzukommen, und hat mehr Aufsicht und Transparenz über die Geschäfte im Veltlin aufgestellt. Weiter, hier ist das demokratische Teil, wurde die Wahl zu allen Ämtern vom Bundestag entzogen und stattdessen nach einem neuen Rot direkt an die Gemeinden zugewiesen. Der Zweck war es, die Wahlmanipulationen im Zentrum zuvorzukommen, sodass die Ämter eine breitere Schicht von Bewerbern zugänglich sein sollten. Dies alles über die lauten Klagen der großen Hansen. War das dann eine Form der direkten Demokratie? Durch diese ganze Reformbewegung über mehrere Generationen haben die Reformer sich nie auf die Demokratie berufen. Die politische Welt von Korporationen, Mehren und Privilegien boten genug Mittel, um diese ganze Debatte lebhaft auszuführen auf allen Seiten. Es wurden aber wohl antidemokratischen Themen von den Gegnern aufgegriffen. Es schrieb zum Beispiel Fortunat von Juvalta in seiner Chronik, ich zitiere, so ist nun einmal der Charakter des gemeinen Mannes. Öffentliche Verhandlungen billigt und bestätigt er durch Abgabe seiner Stimme. Das günstig Ausfallende schreibt er sich selbst zu, während er alles, was unglücklich geht, immer seine Lenkern zu Last legt. Er behauptet dann weiter, das Zitat, von dem Pöbel, welcher nur auf Privatvorteil blicke, keine Sorge für die Republik und keine Mäßigung erwartet werden könne. Wenn man die einzelnen Artikel, die aus diesen verschiedenen Momenten erwuchsen, anschaut, wird es klar, dass ein Hauptziel der Reformer die Kontrolle über und die Einschränkung von den Magnaten war, nicht ihre Abschaffung. Unter die meist vorgeschlagenen Artikel war die direkte Wahl von Staatsoffizieren durch die Gemeinden, was durchaus protodemokratisch erscheint, auch wenn es nicht dazu gedacht war, die Wahl von Männern aus der Elite zu verhindern. Eben eher war das Ziel, die Summen, das Geld, die Offiziere gewöhnt waren, auszugeben, direkt auf Gemeindemitglieder zu leiten, statt zu den mächtigen großen Hansen in Chur, Davos und Samen. Viele andere Artikel zielten auf Übersicht und detaillierte Rechnungslegen, auf die Kosten und Gebühren, dass die Veltliner zu bezahlen hatten und so weiter. Als auch so Sachen, dass eher zu Government for the People als zu by the People gehörten. Andrea Sutter hat vor einigen Jahren vorgeschlagen, dass die Institutionalisierung von politischer Teilnahme, wenn auch zum Teil illusorisch, in die Schweizer Landsgemeinden zu den späteren Entwicklungen der modernen direkten Demokratie nach 1815, Referendum, Initiative, direkte Erwählung von Magistraten, zumindest indirekt beigetragen hat, trotz aller undemokratischen Züge des Ancien Regimes. Tatsächlich haben solche direktdemokratischen Methoden eher zuerst in den Landsgemeinden oder unter die Stadtuntertanen erschienen, und auch dort die größte Unterstützung bekommen. Die demokratische Bewegung in Zürich kam aus Wädenswil und Uster und so weiter, nicht aus der Stadt Zürich. Auch in Graubünden vor der Französischen Revolution haben die politischen Praktiken eine gewisse Einschränkung der Eliten gewirkt. Wiewohl die Eliten über Zeit gut gelernt haben, mit solchen Schränken umzugehen. Wie Sutter auch bemerkt, blieb die Notwendigkeit, durch eine offene Wahl zum Amt zu kommen, eine Art Steuer an die Reichen. Da die Wahl immer die Kosten der Verpflegung und auch oft auch direkte Zahlungen an jedem Gemeindemitglied mit sich brachte. Wo direkte Wahl und auch irgendein Referendum nicht existierte, konnten die sogenannten gnädige Herren viel freier schalten und walten. So komme ich wieder zu meinem Ausgangspunkt. Wie wir gesehen haben, war die Theorie der Demokratie in der Frühneuzeit mit seltenen Ausnahmen eine Theorie gegen die Demokratie und besonders gegen die direkte Art von Government by the People. Auch die Praktiken und Bräuche, die sich in Graubünden um das politische Leben gebildet haben und besonders um das Privileg, als Gemeindemitglied einen Teil darin zu nehmen, waren keineswegs auf das Prinzip der Grundrechte basiert und wurden durch das Scheitern der Reformbewegung nach 1607 und das Trauma des Dreißigjährigen Krieges auf der Dauer sehr eingeengt. Wir sollten also nicht von direkten Kontinuitäten reden, wenn wir die Entstehung der direkten Demokratie in Graubünden und die Schweiz richtig verstehen wollen. Aber auch die These eines grundlegenden Bruchs während der Heretik und die völlige Neuigkeit von demokratischen Entwicklungen nach 1850 hält nicht stand, meines Erachtens. Die schweizerische politische Kultur nach 1850 hat sich in ganz neue Richtungen entwickelt, aber diese Richtungen bezogen sich vorzugsweise auf Ideen und auf Mittel, die schon im 16. Jahrhundert im Umlauf waren. Diese eigneten sich deshalb dazu, einen Übergang zu bieten. Man könnte sagen, dass sie ein altes und respektiertes Gefäß für neue Inhalte definierten und darstellten und dass das Neue sich recht gut an die Dimensionen des alten Gefäßes, eben die alten Begriffe und Praktiken, anpassen ließ. Danke.